Unermüdlich. Der Podcast der José Carreras Leukämie Stiftung.
Hallo, mein Name ist Nadine Haddad. Ich bin Journalistin und Moderatorin und bin heute in der Charité Berlin auf der Kinderonkologiestation. In dieser Unermüdlich-Folge habe ich zwei Jugendlichen, die selbst Leukämie haben, das Mikrofon übergeben, damit sie selbst mal Interviews führen können und dem Krankenhausalltag entfliehen. Dazu habe ich noch mit Professor Dr. Eggert gesprochen. Sie ist Leiterin dieser Station. Als erstes übergebe ich mein Mikro an David. Er ist 17, macht gerade sein Abitur und kommt aus Berlin-Frohnau. Ich habe, und das meine ich ernst, selten einen so reflektierten, entspannten jungen Mann mir gegenüber sitzen sehen. David, ich übergebe an dich.
Danke, Nadine. Ich bin David. 2022 erhielt ich die Diagnose Leukämie und bin seit nun 2 Jahren mit der Erkrankung beschäftigt. Aktuell befinde ich mich auf der Station 39i im Virchow-Klinikum und habe vor 3 Wochen eine Stammzellentransplantation erhalten. Doch darum soll es heute nicht gehen, denn ich springe einmal in die Rolle des Moderators und habe niemand Geringeren vor mir als Checker Julian, den bestimmt einige von euch kennen. Er ist Fernsehmoderator und Synchronsprecher und ich möchte von ihm gern wissen, wie er auf seinen Job gekommen ist, wie sein Leben so ausschaut. Hallo Julian.
Ich freue mich, heute dich besuchen zu können. Cool, und ich bin gespannt auf deine Fragen.
Erst einmal, wir starten locker. Wie geht's dir heute?
Mir geht's ganz gut. Ich habe ganz blaue Hände, weil ich gerade einen Zauberschleim mit anderen Kindern gemacht habe. Und wenn so bestimmte Dinge etwas anders sind als sonst und vor allem, weil, wenn man gezeichnet ist von der Kreativität, dann erfüllt es mich immer mit Freude. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt erstmal mit dir zu quatschen.
Vielen Dank. Genau, als erste Frage, wie bist du denn auf deinen Job als Journalist gekommen?
Also ich muss mal versuchen, die Geschichte nicht zu ausführlich zu erzählen. Ich fange nämlich immer ganz früh an. Also ich habe früher einfach wahnsinnig gerne Radio gehört, Musikradio, und wollte das dann auch machen. Also ich wollte auch anderen Leuten von meiner Musikbegeisterung erzählen und denen meine geheimsten Geheimtipps verraten. Und deswegen wollte ich eigentlich ins Musikradio. Ich habe aber auch gleichzeitig so ein bisschen Schauspiel gemacht, Uni-Theater, Schultheater und Kurzfilme. Und als ich dann von dem Casting gehört habe, dass ich auch vielleicht mich bewerben könnte, um Checker zu werden, da habe ich gemerkt, dass mich das noch mehr erfüllen würde und dass mir das ultra viel Spaß machen würde. Und dann habe ich mich da beworben und es hat funktioniert. Genau, aber ich habe nicht Journalismus studiert oder so, sondern ich habe das alles so ein bisschen Learning by Doing gemacht.
Okay, das heißt also, deine Berufung geht vielleicht auch ein bisschen in deine Kindheit zurück oder in jüngere Jahre. Genau, was hast du zum Beispiel für Hobbys gemacht? Hast du eben schon ein bisschen erzählt, war das viel im künstlerischen Bereich oder hast du auch Sport gemacht?
Also in der Schule war, glaube ich, Sport mein größtes Hobby. Also ich habe Fußball und Tennis gespielt. Du auch?
Genau, ich spiele auch seit dem 5. Lebensjahr Tennis und bin auch, spiele sehr gerne Fußball, Basketball, also Ballsportler durch und durch.
Ja, cool, das ist ja witzig. Auch Tennisspieler, das ist cool. Ich habe richtig Bock, mal wieder Tennis zu spielen. Leider bin ich umgeknickt und kann gerade gar nichts. Aber da habe ich auch wieder Bock. Und ich hoffe, du hast auch bald wieder Zeit für ein Tennismatch. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Dann fordere ich dich heraus. Aber ansonsten, ja, Fußball und Tennis und Musik habe ich gesammelt. Fotografie ist jetzt mein größtes Hobby, das kam aber erst später dazu.
Genau, und jetzt können wir vielleicht mal auf die Perspektive einnehmen, wie es für dich ist als Person im öffentlichen Leben. Du hast ja doch einige Follower auf Instagram und stehst natürlich unter einer Menge Druck oder das stelle ich mir immer nicht so einfach vor. Wie gehst du denn damit um?
Also ich finde es total schön, weil ich mittlerweile auch total oft auch auf der Straße angesprochen werde von Kindern, die Sendung kennen und die dann sagen, hey, wir gucken das so gerne und können wir ein Foto machen und so. Und das freut mich total, dass die Sendung so gut ankommt und dass die Kinder scheinbar dabei so viel lernen. Also für mich ist es gar nicht so sehr der Druck, sondern eher so eine Freude, dass ich die Freude teilen kann mit anderen Menschen. Ja,
definitiv. Und wenn du jetzt machst du ja Checker Julian. Und wie schaut es denn aus mit der Zukunft? Also werden wir dich noch lange als Checker sehen oder hast du Dinge in Planung, neue Projekte, vielleicht über die du vielleicht schon reden kannst?
Also ich habe tatsächlich ein ganz cooles Projekt, was im Oktober gezeigt werden wird. Ich habe eine Dokumentation gefilmt über die friedliche Revolution in der DDR. Und da habe ich ganz viele Menschen getroffen, die damals in Ostdeutschland gelebt haben und sich nicht damit abgefunden haben, dass sie eben nicht frei ihre Meinung sagen dürfen und nicht dorthin reisen können, wo sie wollen. Und das war total spannend, weil wir die Zeitzeugen interviewt haben und dann die Geschichten nacherzählt haben mit Motion-Capturing-Anzügen. Also wir haben so Anzüge angehabt, wo unsere Bewegungen dann in so eine Computerwelt übertragen werden können. Und dann wird später daraus ein Animationsfilm gemacht. Das heißt, wir lernen nicht nur etwas über die Geschichte dieser Menschen, sondern wir spielen sie auch nach in einer Animationswelt, damit man das auch quasi sieht, was die Personen gemacht haben. Das mache ich zusammen mit Anna Schirin-Habedank, das ist eine Schauspielerin, und wir haben zusammen das moderiert. Also das ist auf jeden Fall ein Projekt, was ich jetzt abgedreht habe und worauf ich mich freue, und bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist.
Genau, ich muss ehrlich sagen, mir gehen jetzt hier langsam die Fragen aus, deswegen denke ich, mache ich das mal ein bisschen mehr Freestyle und löse mich so ein bisschen von meinem Papier, weil die Rolle ist ja doch neu für mich. Deswegen mega spannend auf jeden Fall. Wie ist es denn jetzt für dich? Du bist jetzt hier im Krankenhaus. Hast du schon Erfahrungen mit Tumorerkrankungen oder so in deiner Familie vielleicht? Das würde mich interessieren. Ist natürlich ein sehr sensibles Thema und völlig in Ordnung, wenn du das nicht beantworten möchtest.
Also tatsächlich habe ich noch ziemlich wenig Erfahrungen damit. Mein Vater war mal erkrankt, hat aber damals nicht so viel mit uns darüber gesprochen und hat zum Glück das auch gut überstanden, und das liegt jetzt schon lange hinter ihm. Und ansonsten muss ich sagen, dass ich bisher sehr viel Glück hatte, was das angeht, dass in meinem Umfeld und so da bisher wenig war. Aber ja, ich finde es halt umso berührender, jetzt halt so hier so zu sehen, was hier so für Geschichten sind, und hoffe einfach, dass es bei jedem Einzelnen gut ausgeht und dass wir irgendwie heute den Tag nutzen, um so ein bisschen Ablenkung zu bekommen und Kraft zu tanken. Ja, und bei dir freue ich mich, dass es ja jetzt erstmal gut losgeht mit deiner Stammzellentransplantation. Genau, also es freut mich auf jeden Fall, dass es jetzt hier einen guten Start gibt, gerade bei dir.
Genau, was ich sehr spannend fand, ist, dass du gesagt hast, dass du mit deinem Vater da nicht so viel drüber reden konntest, weil ich glaube, dass ja einfach das ist immer noch so ein bisschen ja so ein Tabuthema oder Leuten auch vielleicht unangenehm. Und ich kann ja jetzt nur über mich selber sprechen, aber ich denke, dass ich einerseits dieses Angebot sehr schätze, dass ihr hier seid und darüber zu sprechen in Form eines Podcasts oder wie auch immer. Und dass ich finde, dass es eben sehr wichtig ist, darüber zu reden und aufzuklären. Ja, wie denkst du, woran könnte das vielleicht gelegen haben, dass noch damals oder so, dass es schwierig war, darüber zu reden mit deinem Vater?
Meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch sehr klein war, und da ging es auch schon da immer darum, was erzählen wir den Kindern jetzt und was nicht. Und ich glaube, dass er Angst hatte, dass wir total verunsichert sind davon und dass wir irgendwie uns sehr Sorgen machen. Letzten Endes hat es natürlich dann nicht geholfen, daraus so ein Geheimnis zu machen, weil man dann wusste, da ist irgendwas, was nicht so richtig gut ist, oder es geht ihm nicht gut und so weiter. Also ich weiß, dass das quasi seine Motivation war. Und ich finde es total schwierig, das so zu bewerten, zu sagen, hey, das war irgendwie nicht gut, dass du uns das nicht so richtig verraten hast, oder du hättest das uns sagen müssen. Letzten Endes ist es ja auch so, dass wir wahnsinnig Glück hatten, dass es ihm einfach dann wieder besser ging. Aber ich stimme dir zu, dass ich mir wünschen würde, wenn mir das passiert, dass ich dann einfach offen damit darüber sprechen kann. Natürlich ist es nochmal was anderes, wenn man halt dann zwei kleine Kinder hat, die irgendwie das vielleicht noch nicht so perfekt begreifen können, weil ich recht klein war damals. Aber ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man damit offen umgeht. Und auch nur so kann man ja auch jemanden am besten dann auch unterstützen, wenn man auch weiß, was los ist und nicht so in der Luft hängt. Ja, das stimmt schon.
Genau, vielleicht wechseln wir jetzt mal oder nehmen ein bisschen diese sentimentale Schwere raus, sage ich. Vielleicht kehren wir jetzt nochmal dann zurück zu deinem Job als Moderator. Erzähl doch mal eine lustige Situation aus deinem Leben, die so ein bisschen die Stimmung hier auflockert. Ich merke gerade selber so, es ist ein bisschen festgefahren, und vielleicht holen wir so nochmal die Zuschauer ran, dass du irgendwas Lustiges erzählst.
Also in meiner Checker-Tätigkeit habe ich natürlich schon viele lustige Sachen erlebt. Ich habe zum Beispiel eine Reitstunde gemacht, und diese Reitstunde war mit das Witzigste, was ich je gemacht habe, weil ich so schlecht darin war. Ich habe nämlich Genau, Schritt ist, glaube ich, das Langsamste, was man auf dem Pferd reiten kann. Galopp ist das Schnellste. Und Trab ist so das Mittelschnelle. Und beim Trab kommt das Pferd in so einen Tanzgang. Ich weiß nicht, ob du schon mal geritten bist. Nee, noch nicht. Und das war für mich total schwierig, mich dann so normal auf diesem Pferd zu halten. Und ich habe dann so angefangen, so rumzuwackeln und habe komplett die Kontrolle über meinen Körper verloren und habe dann so einen Lachanfall bekommen, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte. Und sowas ist natürlich immer ganz lustig, weil wir sind dann auch mal schon auch eher konzentriert, wenn wir so auf Reportage gehen. Aber wenn dann sowas passiert, was man gar nicht erwartet, dann sind die Lachanfälle auch nicht fern. Und das passiert relativ häufig.
Genau, und als Moderator oder musst du auch immer relativ souverän sein, sage ich mal. Ich habe es jetzt hier selber gemerkt, dass es nicht so leicht ist. Wie verhältst du dich? Oder vielleicht kannst du den Zuschauern so einen Tipp geben, wie man sich verhält in einer Situation, sage ich mal, wo man so, was ist so deine Exit-Strategie, sage ich mal, wenn du gerade nicht weißt, was du sagen sollst oder nicht den Faden verlierst?
Also zuerst würde ich gerne sagen, dass du das bisher richtig cool gemacht hast. Also echt Respekt dafür. War das jetzt dein erstes Interview? Ja? Wow. Okay, dann auf jeden Fall ein großes Kompliment. Wenn ich den Faden verlieren würde, würde ich das, glaube ich, einfach sagen. Dann würde ich sagen, boah, ich habe irgendwie das Gefühl, gerade hat es irgendwie, ich bin gerade raus, ich brauche kurz eine kleine Pause. Und witzigerweise ist einem dann auch keiner böse oder so. Ich habe zum Beispiel von meinem Kumpel Malte Arkona, der auch früher den Tigerentenclub moderiert hat, heute noch immer so Klassikveranstaltungen und Filmpremieren auf großen Bühnen moderiert und verschiedene Fernsehformate. Und der hat gesagt, dass ihm einmal die Moderationskarten auf der Bühne runtergefallen sind und dann waren die überall auf dem Boden verstreut, was ein Desaster ist für eine Live-Veranstaltung. Aber auch da akzeptieren es die Leute. Die sehen, man ist in einer Situation, wo irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Dann sammelt man die Karten wieder zusammen und dann macht man einfach weiter. Und das merken die Leute gar nicht so doll, dass man irgendwie so gerade irgendwie raus ist oder so. Meistens ist es im eigenen Kopf viel schlimmer als in echt. Genau, also wenn du so weitermachst, dann kannst du ja vielleicht auch irgendwann mal zu uns ins Checker-Team kommen. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dich kennenzulernen. Danke für deine Fragen.
Erstmal vielen Dank für diese Option, mal aus diesem langweiligen Klinikalltag rauszukommen und für die Abwechslung. Und auch auf das Angebot werde ich bestimmt mal zurückkommen und wahrscheinlich auch auf das Tennisangebot, das Match, das dann vielleicht mal irgendwann gespielt wird. Oder die Herausforderung nehme ich an. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon wieder an Nadine.
Danke euch beiden für dieses Gespräch. David, das hast du super gemacht. Also ich würde sagen, die Future des Moderators steht dir ganz offen. Unsere nächste Moderatorin oder upcoming Moderatorin ist Julia. Julia ist 16, macht nächstes Jahr MSA und hat dieses Jahr Leukämie diagnostiziert bekommen. Sie ist gerade fertig mit ihrem dritten Chemoblock und ist super froh, gerade wieder zu Hause zu sein und sitzt mir gegenüber mit schwarzen, schulterlangen Haaren und fliegt nachgezeichneten Augenbrauen von ihrer Mama, die auch hier sitzt, und einer schwarzen Cap. Ich freue mich sehr, das Mikro jetzt dir zu geben und bin super gespannt auf dein Gespräch. Und auch du bist eine starke, super positive junge Frau.
Hallo, ich bin Julia. Ich freue mich, hier zu sein und ein Interview zu führen mit Celine, einer medizinischen Fachangestellten. Und ich möchte mehr über diesen Beruf erfahren. Hallo, Celine.
Hallo, Julia.
Wie war dein Tag bis jetzt?
Er war sehr schön.
Was macht eine medizinische Fachangestellte eigentlich?
Meinst du auf der Station oder in einer Arztpraxis?
Auf der Station.
Also meine Aufgaben sind die Durchführung von Knochenmarkspunktionen, Autologen, Stammzelltransplantation, also natürlich nur die Unterstützung, die Vorbereitung, die Nachbereitung, dann den Transport von Kindern und eine gute Seele sein.
Dem stimme ich zu. Seit wann bist du auf der Onkologie?
Seit Februar 2020.
Und wie bist du hierher gekommen?
Ehrlicherweise habe ich das im Radio gehört, dass die Charité Betten gesperrt hat aufgrund von Personalmangel. Also habe ich eine Initiativbewerbung geschrieben und wurde auch direkt angerufen und so kam ich hierher.
Hast du studiert?
Nein, ich habe die Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht und vorher ein freiwilliges soziales Jahr auf einer Dermatologie.
Was ist eine Dermatologie?
Das ist eine Hautstation, also da gehen Patienten hin mit Hautkrankheiten.
Ah, okay. Jetzt habe ich eine persönliche Frage an dich. Wie ist es für dich emotional, hier auf dieser Station zu sein mit diesen krebskranken Kindern?
Emotional nimmt einen das natürlich schon mit. Wir haben manchmal schon schlimme Schicksalsschläge, aber wir haben auch oft Kinder, die geheilt wieder nach Hause gehen und das freut uns natürlich umso mehr, aber dass es einen kalt lässt, würde ich jetzt nicht sagen, also man nimmt das schon mit nach Hause und man macht sich dann schon Gedanken darüber, aber ja, man redet im Team viel darüber und ich glaube, das ist unsere Unterstützung, die wir uns gegenseitig geben.
Kriegst du auch psychologische Betreuung?
Ja, wenn wir das in Anspruch nehmen wollen, dann bekommen wir natürlich Unterstützung. Aber oft reicht es im Team, darüber zu sprechen.
Was magst du in deinem Job besonders?
Natürlich die Kinder oder die jungen Erwachsenen. Dann haben wir oft ganz, ganz tolle Familien. Und wir unterhalten uns dann natürlich auch nicht nur über das Medizinische, sondern auch viel ums Private. Und das ist dann teilweise, hat man dann das Gefühl, dass man nicht auf der Arbeit ist, sondern man sich vielleicht mit einer Freundin unterhält. Und genau, das ist super schön.
Und was ist dein schönstes Erlebnis hier?
Wenn die Kinder geheilt nach Hause gehen und die Glocke läuten.
Das hoffe ich, mache ich auch bald. Und was sind deine Wünsche für die Zukunft hier?
Dass wir natürlich noch mehr Kinder geheilt nach Hause schicken können, dass jeder die Glocke läuten darf und wir die Kinder dann nur noch zu Besuch sehen.
Jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage. Was würdest du an der Station ändern wollen?
Also schönere Zimmer, also dass die Zimmer moderner gestaltet sind und dass die Infusionssysteme nicht in den Zimmern piepen, sondern dass wir vielleicht draußen in der Kanzel eine Mitteilung bekommen, sodass die Kinder auch nachts zum Beispiel gut schlafen können. Weil ich glaube, das ist auf Dauer ganz schön anstrengend, in dem Zimmer zu sein, wo man schläft und die Infusionssysteme ständig piepen.
Dem stimme ich zu, das ist grauenhaft. Also ich danke dir für deine Zeit, Celine. Und ich danke dir so sehr, dass du meine Punktionsschmerzen weggemacht hast. Und jetzt übergebe ich weiter an Nadine. Vielen Dank.
Sehr gerne. Tschüss.
Danke dir, Julia. Auch euer Gespräch war super spannend und inspirierend. Und als letzte Gesprächspartnerin, und dieses Gespräch führe ich wieder, kommt Professor Dr. Eggert, die Leiterin dieser Station.
Hi.
Hallo. Schön, dass Sie hier sind. Wie lange sind Sie schon an dieser Station tätig?
Ich leite die Klinik seit 2013. Ich glaube, im Juli habe ich hier angefangen in Berlin.
Wie entscheidet man sich dazu, auf einer Kinder-Onkologie-Station zu arbeiten?
Nach Bauchgefühl und mit voller Begeisterung. Ich habe schon im Studium den Bedarf gesehen, wollte immer Kinderärztin werden. Und Onkologie fand ich dann ein unglaublich spannendes Thema, weil man in der Onkologie aus meiner Sicht am besten Forschung und Patientenversorgung miteinander verbinden kann. Das hat mich interessiert und ich habe es nie bereut, das zu meinem Beruf gemacht zu haben.
Ich habe heute mit David und Julia gesprochen. David ist 17, Julia ist 16. Beide Leukämie, beides wahnsinnig reflektierte, tolle junge Menschen. Ich bin auf der einen Seite super inspiriert gerade, aber es ist auch sehr schwer. Ich kann mir vorstellen, Sie machen das seit vielen, vielen Jahren. Wie geht's Ihnen damit, so viele Kinder zu sehen, die dann doch so eine schwere Krankheit tragen?
Das ist immer schwer und ich glaube, das muss auch so sein. In dem Moment, wo jemand das Gefühl hat, es ist nicht mehr schwer, ist was schiefgegangen mit der eigenen Psyche. Man muss mitleiden können und das ist ganz wichtig. Und gerade diese Altersstufe der Jugendlichen ist ja nochmal besonders schwer, weil die das selber schon reflektieren, darüber nachdenken, sich Sorgen machen und eigentlich in einer Lebenszeit sind, wo sie selbstständig werden, wo sie Freundinnen und Freunde haben, wo sie sich über eigene Berufsentwicklung und eigentlich Abnabelung von den Eltern Gedanken machen und plötzlich steht über allem eine Krebserkrankung, die das unmöglich macht. Das heißt, da müssen wir noch viel besser aufpassen und viel mehr in Gespräche gehen als mit kleinen Kindern. Und das ist schwer fürs ganze Team. Aber wir können ja meistens was anbieten, dadurch, dass Kinderonkologie Heilungsraten von durchschnittlich 82% hat, ist am Anfang immer ein großes Angebot da. Schwierig wird es dann wirklich, wenn man die Kinder, die Jugendlichen, die Familien länger kennt und es kommt dann zu einem Rückfall und wir wissen, dass die Heilungsrate nicht mehr so gut ist.
Wird es schwierig, wenn es Rückfälle gibt, weil es da nicht mehr so viele Alternativen gibt, oder wie?
Genau, weil in einem Rückfall dann die Chance auf eine Heilung sinkt. Wir haben ja schon einige Therapien dann sozusagen aufgebraucht, die nicht geholfen haben. Und es werden dann immer weniger Möglichkeiten übrig sein, die Erkrankung noch zu heilen. Und das wissen wir. Und wenn wir dann eine Beziehung in der Zeit ja aufgebaut haben zu der Familie, ist das ein noch größeres Mitleiden. Und auch das muss so sein und ist normal.
Ist das Personal hier eingeschlossen Ihnen auch in psychotherapeutischer Behandlung, weil man, also die Kinder sind es, aber sind die Ärzte und Ärztinnen auch, weil das ist ja schon, dass man das nicht mit nach Hause nimmt, das ist ja schon heftig.
Also man nennt das nicht psychotherapeutische Behandlung, sondern professionelle Supervision und unser psycho-onkologisches Team nimmt das auch regelmäßig in Anspruch, die Pflege zum Teil auch. Die Ärzte in meiner Erfahrung bevorzugen Gespräche miteinander und Gespräche auch im privaten Bereich mit der eigenen Familie, mit Freunden, um das, was sie tagsüber erleben, verarbeiten zu können.
Vielleicht können Sie noch mal sagen, warum Spenden für die Kinder-Onkologiestation so wichtig sind.
Es gibt ganz, ganz viele Gründe. Einerseits natürlich möchte man den Kindern den Alltag in der Klinik erträglicher machen und sie unterstützen mit verschiedenen Programmen auch, mit Ablenkung. Andererseits gibt es aber auch das Thema Forschung und wir wollen ja mit 82% Heilungsrate nicht stehen bleiben. Wir wollen eigentlich alle Kinder gesund machen und dafür müssen wir viel akademische Forschung machen, weil Kinderonkologie an Fällen so selten ist, dass die Pharmaindustrie da nicht so gerne investiert. Das ist einfach kein Markt und wir müssen das an unseren Universitätskliniken machen, um entsprechend neue Heilungsmethoden für die Kinder entwickeln zu können.
Aber ist der Markt im Verhältnis zu erwachsenen Menschen einfach viel kleiner?
Der Markt ist viel, viel kleiner. Wir sprechen von ungefähr 2300 Neudiagnosen bei Kindern und Jugendlichen pro Jahr in Deutschland. Und bei Erwachsenen haben wir ungefähr 500.000 Neudiagnosen.
Und dann denkt sich die Pharmaindustrie, ja okay, damit können wir mehr Geld machen und dann forschen wir da weiter, weil das kriegen wir besser unter den Mann oder die Frau.
Das ist jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt, aber im Prinzip, ja, so ist es.
Und warum, also ja, 82% ist hoch, aber klar, wenn man da weiterkommt und auf 90% oder sogar 100% kommt, ist es super wichtig. Ich dachte halt immer, dass den Menschen Kinder eben so wichtig sind und dass da viel gespendet wird, weil man eher in Anführungsstrichen Mitleid oder mehr Mitgefühl mit Kindern hat. Aber geht das eher in Sachgaben und Sachgeschenken anstatt in die Forschung? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die Bereitschaft, Spielzeug und andere Unterstützungsmaterialien, Bastelmaterialien, vielleicht auch mal eine Kunsttherapeutin zu finanzieren, ist sehr viel höher. Und es wird generell für Kinder mehr gespendet als für Erwachsene. Aber es ist auch so, dass Kinder in Deutschland aus meiner Sicht keine Lobby haben, auch in der Politik nicht. Wenn wir nach Italien schauen, nach Griechenland, nach Südeuropa, dann haben Kinder dort einen anderen Stellenwert und man tut viel, viel mehr für Kinder. Und da können wir in Deutschland von diesen Ländern noch sehr viel lernen.
Was kann jeder Einzelne dafür machen, dass da mehr Raum den Kindern gegeben wird und auch für die Forschung, jetzt speziell bei der Krebsheilung?
Also ich glaube, jede kleine Spende hilft schon. Das muss ja gar keine große sein, sondern ganz viele ganz kleine Spenden helfen schon weiter, dass wir erste Erkenntnisse und erste Ergebnisse dann auch entwickeln können. Und wenn dann etwas vielversprechend ist, können wir zu einem späteren Zeitpunkt auch die Pharmaindustrie interessieren, dann doch etwas zu entwickeln. Aber die ersten Schritte müssen immer bei uns gegangen werden.
Können Sie noch mal sagen, für Leute, denen das vielleicht so ein bisschen weit weg scheint, wie wichtig ist Forschung für die Krebsheilung?
Forschung ist enorm wichtig. Damit können wir den Kindern zusätzliche Lebensjahre und hoffentlich auch mehr Kindern eine Heilung ermöglichen.
Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft, für die Kinderkrebsheilung? Jetzt haben Sie schon die Forschung genannt, aber vielleicht gibt es noch andere Dinge, die Sie sich wünschen, Stichwort Awareness, ich weiß es nicht.
Einfach insgesamt mehr Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft für das Problem, nicht nur natürlich für krebskranke Kinder und Jugendliche, überhaupt für alle Kinder und Jugendlichen und insbesondere für kranke Kinder und Jugendliche.
Die José Carreras Leukämie Stiftung sagt Danke für unermüdliches Engagement.
Das war die Unermüdlich-Folge mit mir, Nadine Haddad. Mein größtes Learning ist, wie reflektiert und stark Kinder sein können auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wie wichtig es ist, dass viele Spenden kommen, dass mehr Geld in die Forschung für die Kinderkrebsheilung gesteckt wird, damit die Rate steigt und möglichst viele Kinder heilen können und ein längeres Leben haben. Vielen Dank an Professor Dr. Eggert und ihre Arbeit, die sie hier leistet, und auch ans ganze Team hier von der Charité auf der Kinder-Onkologie-Station. Danke auch an Julia und David, ihr habt das super gemacht. Und ich bewundere euch, mit was für einer Stärke ihr an diese Krankheit rangeht. Und ich wünsche euch alle Kraft der Welt, damit ihr den Krebs besiegt. Danke auch ans Team der Carrera-Stiftung, dass ich hier dabei sein konnte. Ich wünsche allen, die das hören, viel Kraft, viel Liebe. Passt auf eure Mitmenschen auf, seid sensibel. Macht's gut. Tschüssi.
Unermüdlich. Denn Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem.